Es waren keine schönen Zeiten, als Mose geboren wurde. Es waren keine leichten Zeiten, Kinder zu bekommen, weil über der Geburt immer die bange Frage stand, damals, wenn es ein Junge wird, soll er in dem Fluss im Nil ertränkt werden. Wenn es ein Mädchen wird, dann darf es leben. Es waren schwere Zeiten. Es waren keine schönen Zeiten. Christopher, Norco und ich, wir haben uns vorgenommen, für die Sommermonate unter der Überschrift mit Mose durch die Wüste oder mit Mose durch den Sommer eine Reihe zu machen, wo wir verschiedene Begebenheiten von Mose und seinem Volk miteinander anschauen. Letzte Woche habt ihr vom brennenden Dornbusch gehört und heute beamen wir uns zeitlich ein klein wenig nach vorne. Da geht es um die Geburt des Mose. Was war passiert? Warum waren die Zeiten, als Mose geboren wurde, so schwer? Und beim Lesen des Textes habe ich gedacht, wie modern ist doch die Situation, die dort drinne steht heute. Wie aktuell. Dieselben Ängste, dieselben Befürchtungen. Das Volk Israel war durch Hungernöte gezwungen gewesen, damals, als Josef im Land war, immer wieder in Ägypten Korn zu kaufen und zu holen, um zu überleben, bis schließlich Josef seine Brüder übersiedelte und dann das Volk lange Zeit in Ägypten lebte. Und dem Volk ging es gut. Es heißt im zweiten Buch Mose, im Kapitel 1, dass das Volk wuchs und stark wurde und dass das Volk wohlständig wurde. Es hatte Erfolg in dem, was es tat. Es war ein gesegnetes Volk. Aber dann kam ein Pharao, der die Geschichte von Josef so nicht kannte. Dann kam ein Pharao, der bestimmt war von der innenpolitischen Angst, wenn ich ein solches großes fremdes Volk inmitten meines Territoriums habe, was passiert, wenn sozusagen ein Feind mich angreift und dieses Volk mitten in meinem Land sich mit dem Feind verbündet? Die Älteren unter uns haben von einer ähnlichen Geschichte her enorm gelitten. Im Zweiten Weltkrieg, als Deutschland Russland überfiel, mussten viele Deutsche ihre Heimat verlassen, wurden zwangsumgesiedelt, um sie weit genug von der deutschen Front wegzubekommen, damit es nicht zu einem befürchteten Zusammenschluss der beiden Abschnitte kommt. Und wir haben im Gebet gehört, dass selbst ähnliche Ängste gar nicht unbegründet heute uns sozusagen umtreiben. Was wird geschehen, beispielsweise in Köln, wenn voraussichtlich 30, wenn nicht noch mehr, 1000 Türken demonstrieren für Erdogan? Die Angst ist da, man hört es auch in den politischen Statements, wird demnächst Deutschland regiert von Ankara? Ob die Gründe dafür hinreichend sind, mag dahingestellt sein, aber die Ängste sind da. Und in solchen Situationen ist so ein Reflex, dass man versucht, Kontrolle zu gewinnen. Der Pharao hatte das auch vor. Er gab sozusagen die Parole aus, dass dieses Volk nun geknechtet werden sollte. Sie sollten bedrückt werden durch Fronarbeiten. Die Intention des Pharao war, dieses Volk durch Unterdrückung unter Kontrolle zu halten. Sie mussten Vorratsspeicher für den Pharao bauen. Sie wurden eingesetzt für sozusagen staatspolitisch öffentliche Gebäude. Man konnte das vielleicht noch sozusagen mit der Zukunft begründen, dass auch sie sich beteiligen sollen am Aufbau des Landes, dass das Volk Israel sozusagen an dieser Stelle gefordert ist. Und dennoch wuchs und gedeihte das Volk weiterhin. Und der Pharao legte eine Schippe drauf und gab nun den Hebammen den Befehl, sie möchten bei der Geburt darauf achten, sozusagen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Und die Hebammen, die gottesfürchtig waren, haben das nicht umgesetzt, was ihnen empfohlen wurde, sondern Sie haben sich herausgeredet und gesagt, die Hebräerinnen sind so gut im Kinderkriegen, immer wenn wir kommen, ist das Kind schon da. Wir wissen dann auch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Und das letzte Edikt, das dann der König herausgab, war, da gab der König seinem ganzen Volk den Befehl, werfet alle Knaben, die bei den Hebräern geboren werden, in den Fluss, alle Mädchen lasst am Leben. Was für ein Vorzeichen für eine Schwangerschaft. Ich habe die Überschrift gewählt für unsere Predigt, was wird einmal aus diesem Kind? Diese Frage wird wahrscheinlich ganz vielen Menschen damals umgetrieben haben. Wenn es ein Mädchen war, waren sie vielleicht glücklich. Glücklich darüber, dass sie das geborene Kind lieben konnten, das behalten durften. Und vielleicht der Schmerz, der unendliche Schmerz der Eltern, wenn sie sahen, dass es ein gesunder Junge war und dieses Kind getötet werden sollte. In dieser Zeit befinden wir uns. Unterdrückung, Ausbeutung, Not, ganz lange Verfolgung durch die staatlichen Stellen. Sie wurden unterdrückt, sie wurden geknechtet, sie wurden mit schwerer Arbeit belegt. Und doch, und das finde ich so interessant, diesen Bogen möchte ich aufnehmen, und doch findet unter diesen Prämissen, unter diesen Vorzeichen, die so schwer, die so böse sind, die so menschenverachtend sind für bestimmte Teile der Bevölkerung, dennoch findet in diesem Volk der Hebräer normaler Alltag statt. Man isst, man arbeitet, man leidet und doch man lacht, man verliebt sich, man heiratet. Man kann eigentlich nicht überleben, ohne im Leben diese Vision zu haben, es gibt eine Zukunft. Man hat sie nicht in der Hand, aber es gibt eine Zukunft. Daraufhin leben wir. Und dafür setzen wir uns ein. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 2, lesen wir dann, ein Mann aus dem Hause Levi ging hin und nahm eine Levitin zur Frau. Die Frau empfing und gebar einen Sohn. Und da sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate. Ein bisschen das Kind genießen. Nicht wissen, was kommt, aber ihm die Liebe geben, die eine Mutter hat, wenn das Kind geboren wird. Die automatisch wächst, während sie das Kind in sich trägt. Normalerweise ist es ja so. 3 Monate. Dann wurde er zu groß. Es war schwierig, das Kind zu verbergen vor den Nachbarn. Und es gibt ja auch immer in einem Volk die sich einen kleinen Vorteil dadurch verschaffen wollen, dass man einem anderen erzählt, was man weiß, dass man einen anderen denunziert und dass man sich damit sozusagen gut stellt bei den Autoritäten. Vielleicht haben sie das gefürchtet. Jedenfalls, nach 3 Monaten war es offensichtlich nicht mehr zu verbergen. Aber dieser Mutter in ihrer Liebe gab Gott eine fantastische Idee. Sie baute aus Schilfstangen ein kleines Körbchen, machte es wasserdicht mit Pech und Schwefel, hatte das da drum rumgeknetet, wie das geht, weiß ich nicht, aber es war jedenfalls wasserdicht, es konnte schwimmen. Und da legte sie dann den Jungen hinein und brachte mit ihrer älteren Tochter dieses Körbchen an den Fluss, an die Stelle, wo die Pharaonin mit ihren Gespielinnen, mit ihren Freundinnen, mit ihrem engsten Kreis in der Regel zu baden pflegte. Dort setzte sie sozusagen in der Uferzone diesen Korb aus und ließ ihn vom Fluss in die Nähe der Pharaonentochter treiben. Die Tochter blieb stehen und beobachtete das Ganze aus der Nähe. Sie wollte wissen, was mit ihrem kleinen Bruder passiert. Wenn wir das so hören, dann ist das für uns fast heute romantisch. Wir haben viele Geschichten schon gehört und wir wissen ja auch, wie es ausgeht. Aber wie viel Angst liegt da drin von der Mutter und der Schwester? Wie viel Bangen liegt da drin? Wie viel Hoffen liegt da drin? Wie viel Zagen, wie viel Zittern, wie viel Beten vielleicht, wie viel Rufen zu Gott? Irgendwie es möge gut gehen. Irgendwie. Und als die Pharaonentochter es kam, wie es sollte, ja, wie sie es gehofft hatten, dann heißt es weiter, da kam die Tochter des Pharao zum Nil herab, um zu baden. Und während die Dienerinnen am Nilufer auf und ab gingen, sah sie das Körbchen im Schilf, schickte ihre Leibmagd dorthin und diese holte es. Sie öffnete es und sah ein Kind, das weinte. Da empfand sie Mitleid mit ihm und sie dachte, dies ist eins von den Kindern der Hebräer. Da sagte seine Schwester zu der Tochter des Pharao, die war also schon in Rufnähe, die hatte das mitbekommen, die hat es genau verfolgt, dass offensichtlich die emotionale Lage dieser Pharaonentochter so war, jetzt konnte man ein gutes Angebot machen. Und sie sagte dann sozusagen, soll ich dir eine Amme holen? Und sie durfte ihr eine Amme holen. Ob die Tochter des Pharao wusste, dass es die Mutter ist, keine Ahnung. Jedenfalls, sie sollte es holen. Das heißt dann, die Tochter des Pharao antwortete ihr, ja, gehe. Und das Mädchen ging hin und holte die Mutter des Kindes. Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr, nimm dieses Kind mit und stille es mir. Ich will dir dafür den Lohn geben. Die Frau nahm das Kind und stillte es, und als der Knabe größer geworden war, brachte sie ihn der Tochter des Pharao. Diese nahm ihn als Sohn an und nannte ihn Mose, denn sie sagte, aus dem Wasser habe ich ihn gezogen. In diesen Versen merken wir die Veränderung der ganzen Situation. Die Mutter stillt ihr Kind und gibt es in den Korb, in den Fluss. Und in diesem Moment sozusagen gibt sie ihr Kind, gibt sie ihren Sohn preis. Als die Pharaonentochter die Mutter ansprach, heißt es nicht mehr, ich nimm dein Kind und stille es für mich, sondern dies ist mein Kind, stille es mir. Mose, wie er heißen wird, gehört der Pharaonentochter. Und die Mutter darf an diesem Weg teilhaben, und diesen Jungen noch ein wenig stillen, wir wissen nicht wie lange, 2, 3 Jahre, vielleicht hat man damals länger gestillt, vermutlich, so dass er dann quasi ein klein wenig gehen konnte. Und dann wurde er in den Palast der Pharaonen gebracht. Und dort genoss Mose sozusagen dann die Privilegien einer Erziehung eines gehobenen Standes. Für die, die so bibelkundlich ein bisschen Interesse haben, diese nahm ihn als Sohn an sich und nannte ihn Mose, denn, sagte sie, ich habe dich aus dem Wasser gezogen. Das ist die Herleitung aus dem hebräischen Wort, aus dem Tunwort, herausziehen. Es gibt also innerhalb des Hebräischen sozusagen eine Namensbedeutung und die wird meistens mit der Geburtssituation in Verbindung gebracht. In diesem Fall eben, ich habe dich aus dem Wasser gezogen, ich habe dich herausgezogen, Mose. Mose wächst auf als ein gebildeter Mann. Mose ist auf der Sonnenseite des Lebens. Er ist im Palast, er genießt die besten Speisen, er genießt die besten Lehrer. Er hat ein wunderbares Zuhause. Ich weiß nicht, ob er noch Kontakt zu seiner Familie hat. Jedenfalls wächst er auf wirklich als ein Prinz am Pharaonenhof. Das ist seine Seite. Das ist sein Leben. Das ist sein Geschick. Das Geschick seiner Familie und das Geschick seines Volkes war anders. Es wurde weiter gelitten. Es wurde weiter gearbeitet. Es wurde weiter gestorben. Sie wurden auch vielleicht weiter geschlagen. Die Unterdrückung verschärfte sich. Es war kein Zuckerschlecken. Die Hebräer, aus dessen Volk er kam, waren für Mose vielleicht sein Volk, aber vielleicht auch nur virtuell. Er selber war eigentlich groß geworden in einem anderen Denken. Was wird einmal aus diesem Kind? Das ist der Gedanke, den Eltern über jedem Kind haben, wenn es geboren wird. Was wird einmal aus diesem Kind? Man gibt ihm einen bestimmten Namen und hofft, dass das, was man mit dem Namen dem Kind sagt, auch Wirklichkeit wird. Eine unserer Mädels hat im zweiten Namensteil das hebräische Wort für jubeln, jauchzen, Renana. Als hebräischen Vornamen Renana. Und es war so, in den ersten Jahren konnte sie eigentlich nicht normal laufen. Jetzt nicht, weil sie behindert war, sondern weil sie immer hüpfte. Sie war immer, immer fröhlich, jubelnd, jauchzend. Es war immer ein fröhliches, sehr, sehr willensstarkes Kind. Sehr willensstark. Die hat mich geschafft. Aber hier war das drin, dieses Jubeln, dieses Jauchzen. Und vielleicht hat man irgendeinem anderen einen anderen Namen gegeben und man hat gehofft, es soll jemand werden, der mit seinen Händen zupackt. Und dann entdeckt man im Alter von 5, 6, 7 Jahren, kein Gerät ist vor ihm sicher. Gib dem Kind kein Schraubenzieher. Alles, was man aufschrauben kann, wird auch aufgeschraubt. Nicht immer wieder zusammen, aber wo man merkt, ja, der hat es mit den Händen. Und bei einem anderen hat man vielleicht den Eindruck gehabt, ha, das wird ein ganz musisches Kind. Und dann entdeckt man mit Freude oder mit Grauen, es ist von morgens bis abends immer am und im Kleiderschrank und zieht sich an und aus und um und Theater spielen und Prinzessin sein und hast du nicht gesehen, ist das Größte, Höchste und Schönste. Was wird aus diesem Mose? Was wird aus diesem Kind? Wie viele Hoffnungen liegen bei der Geburt eines Menschen in den Herzen der Eltern, dass das Kind gedeiht, Erfolg hat? Wir wissen nicht, was es heißt. Wir wünschen, dass das Kind gesund bleibt, dass es Christus findet. Wir wünschen, dass das Kind sozusagen gedeiht im Sinne unserer Wertevorstellungen. Wir wünschen, dass das Kind sozusagen, wie wir sagen, seinen Weg findet in dieser Welt. Über alle Aufs und Abs, die es dann gibt. Was haben sich die Hebräer gewünscht? Dass die Zeiten besser werden? Dass der Pharao stirbt, dann anderer kommt, der es besser macht? Erlebt haben sie, dass es schlimmer wurde? Was haben sie sich gewünscht? Was war ihre Sehnsucht? Was waren ihre Hoffnungen für die Zukunft? Es wurde weiter gelitten. Es wurde weiter gestorben. Und es heißt am Ende des zweiten Kapitels zunächst einmal, lange Zeit war darüber hinausgegangen. Unterdessen starb der König von Ägypten. Die Israeliten aber seufzten unter ihrer Fron und schrien. Aus der Fron stieg ihr Hilferufen zu Gott auf. Gott hörte ihre Klage und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und dann heißt es, und er erkannte, dann ist der hebräische Text verdorben, man kann ihn nicht wiederherstellen. Wir könnten ihn vielleicht ergänzen und er erkannte ihre Not und handelte. Gottes Handeln ist schon seit der Geburt an und mit diesem Mose unterwegs. Gott hat die Situation von Anfang an im Blick. Und was wird aus diesem Kind? Wir hätten gesagt, der Retter des Volkes Israel. Er wird es sein, der uns herausführt. Er wird es sein, der das Volk durch die Wüste in das gelobte Land bringt. Und wenn wir das wissen und wenn wir uns das klar machen, dass das über dem Leben dieses Mannes steht, dann geht mir das beim Lesen der Verse so, dass in mir ein immer größeres Unbehagen entsteht. Warum dauert es so lange? Warum handelt Gott nicht schneller? Warum greift Gott nicht massiver ein? Da wird der Mann erzogen am Hofe des Königs. Man könnte sagen, wunderbar. Vielleicht wird er ja dann die Krone erben und dann wird alles besser. Mose geht eines Tages auf die Baustellen, entweder weil er musste oder weil es ihn dorthin zog, weil sein Volk dort war. Und er sah, wie er ein Israelit, wie ein Hebräer unrechtmäßig geschlagen wurde, offensichtlich brutal und hart. Und in ihm stieg Zorn auf, aus dem er heraus antwortete und den Ägypter niederschlug. Offensichtlich, ich weiß nicht, ob er ihn bewusst tot machen wollte oder auch nicht, keine Ahnung. Jedenfalls, der Ägypter ist tot. Und wir wissen das aus allen guten Krimis, die Leiche muss weg. Das wusste schon Mose, die Leiche muss weg. Und er verscharrte ihn. Und einige Tage später versucht er, den Streit zwischen zwei Hebräern zu schlichten. Und da sagt einer ganz keck: Willst du mich auch umbringen wie den Ägypter? Und dann heißt es dort, und jetzt wusste Mose sozusagen, dass es doch herausgekommen war. Und nicht nur er wusste es, sondern es machte die Runde und drang vor bis zum König. Und er wusste, ich muss fliehen. Und er floh in das Land Midian, das ist im Golf von Akaba, er ist also auf die Sinai-Halbinsel geflüchtet, weit weg in die Einöde, wo sich dann jeder König überlegt, ob man dort einen Mann sucht, wie die Stecknadel im Heuhaufen, ob er es wert ist oder ob man ihn dort lässt. Mose ist in der Wüste und dort findet er wieder, wenn man so will, zu seinen guten Manieren zurück. Er hilft den bedrängten Töchtern eines Midianiters bei der Tränke gegen die Männer, ihre Schafe zu tränken, und wird dort eingeladen in die Familie und heiratet die Tochter Zippora. Und auch er bekommt einen Sohn mitten in der Wüste, nicht als Kind der Hebräer unter Fron, sondern er nennt seinen Sohn Gershom. In der Übersetzung und in der Bedeutung, denn ein Gast bin ich im fremden Land. Das ist die Geschichte des Mose bis an diesen Punkt. Und dann heißt es, Gott sah die Not und sah die Fron und sah den Schmerz. Dann beginnt die Geschichte an Dynamik zu gewinnen, dass Gott seinen Diener, den Mose, am Dornbusch beruft und ihm erscheint. 80 Jahre, so sagt man, sind ins Land gegangen. 40 Jahre war Mose in der Wüste. Seine Ausbildung als Königssohn vielleicht verblasst. Wie viel von seinem Wissen kann man anwenden, wenn man Tag ein, Tag aus bei vielleicht knapp 40 Grad im Schatten Schafe um sich hat und Schafe weidet? Wie viel kann man reden und austauschen mit Schafen, die immer dasselbe sagen und immer nur blöken? Die einzige wirklich vielleicht sinnvolle Beschäftigung war, abends durchzuzählen, ob noch alle da sind. Dann zu arbeiten in der Schafschuhe, zu gucken, dass genügend zu essen da war, dass die Zelte repariert wurden, dass man von Weide zu Weide zog. Ein sehr überschaubares Leben. 40 Jahre lang. Was wird einmal aus diesem Kind? Was wird einmal aus diesem Volk? Was wird einmal, die Frage in die Zukunft, was wird aus diesem Kind? Man hat den Eindruck, wenn man die Geschichte liest, hier gehen Gottes Retterabsichten voll daneben. Man hat den Eindruck, Gott kommt zu spät. Gott soll für uns sein. Gott will uns in das gelobte Land bringen. Das Volk rief und schrie und betete immer noch zu dem Gott, mit dessen Verheißung sie unterwegs waren. Sie hofften immer noch, dass Gott sie rettet. Sie hofften immer noch, dass Gott sie hineinbringt in das gelobte Land. Sie hatten immer noch in sich diese Sehnsucht und diese Hoffnung, Gott wird uns in das gelobte Land bringen. Der mal einst, vielleicht, genaues weiß man nicht. Wir hoffen es. Schauen wir mal. Diese ganze Klaviatur von Zweifeln, die da mitschwingt. Mose wird dann berufen und wir kennen, wie die Geschichte nachher weitergeht. Er geht dann zum Pharao, das werden wir die nächsten Male anschauen. Mich hat die Frage noch ein wenig weiter bewegt. Woran liegt das? Was ist es bei Gott, dass Gott so viel Zeit hat? Nun, Gott ist ein Gott der Ewigkeit. Seine Zeit, mit der er rechnet, ist nicht unsere Zeit. Im Jesaja-Buch lesen wir in Kapitel 55, ich kann es euch kurz vorlesen, Jesaja Kapitel 55, dort heißt es, Denn meine Gedanken, spricht der Herr, sind nicht eure Gedanken. Gleich wie der Regen, Moment. Nein, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Vielmehr so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch sind meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über den euren. Jesaja 55, Vers 8 und 9. Gott sieht Dinge anders. Und wenn wir im Alten und im Neuen Testament hineinlesen, entdecken wir an einigen Stellen so kleine Formulierungen, wie zum Beispiel im Galaterbrief. Im Galaterbrief Kapitel 4 heißt es in Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Die Lage, sein Volk zu erretten, die Lage, das Heil in die Welt zu bringen, hat schon längst bestanden. Und doch heißt es dort, als die Zeit erfüllt war. Gott hat eine Sicht von der Zeit und den Dingen, die wir oft nicht haben. Er kommt nicht zu spät. Aber wir leiden darunter, dass unsere Sicht so begrenzt ist. Wir leiden darunter, dass wir oft nur das sehen, was uns unmittelbar betrifft. Und daran gerät unser Glaube und unser Vertrauen zu Gott in die Krise. Wir sehen, es müsste etwas passieren. Aber wir haben nicht die Möglichkeit, die Situation zu verändern. Und wenn wir unsere Not zu Gott rufen, dann haben wir manchmal den Eindruck, dass er hört und dass er auch vielleicht in unser Herz spricht, ja, ich bin dabei, ich handle, ich tue etwas. Und wir erneut fragen, wo kann ich es sehen? Wo verändert sich wirklich etwas? Wir wissen es dann nicht. Im Prophetenbuch Habakuk, einem kleinen Propheten, am Ende des Alten Testamentes, gibt es eine wunderbare kleine Geschichte. Da leidet das Volk damals unter der Übermacht der chaldäischen Besatzungsmacht. Die Chaldäer haben Erfolg mit ihren Armeen. Sie überziehen die Länder um sie herum mit Krieg und gewinnen einen Krieg nach dem anderen. Und das Volk leidet. Und der Prophet fragt Gott zum zweiten Mal, was tust du? Wann greifst du ein? Und Gott antwortete mir und sagte mir, schreibe auf die Schauung und grabe sie auf Tafeln ein. Schreibe auf die Vision, schreibe auf, was du siehst, damit man mühelos sie lesen kann. Jetzt kommt es. Denn auf eine bestimmte Zeit geht die Schauung hinaus. Sie eilt der Erfüllung zu und wird nicht enttäuschen. Und lässt sie auch auf sich warten. So warte darauf, denn sie kommt sicher und bleibt nicht aus. Siehe, es vergeht, wer keine Redlichkeit in sich hat, sagt der Herr, der Gerechte aber wird leben durch seine Treue. Schreibe auf, was ich dir gesagt habe. Schreibe auf, was ich dir versprochen habe. Vergiss es nicht. Präg es dir ein. Lies es dir vor. Und wir denken so innerlich, ja, Herr, das ist ja gut und schön, das hast du gesagt, aber wann? Wann? Und Gott sagt, ja, es geht auf eine bestimmte Zeit. Ich weiß die Zeit, du nicht, ich weiß sie. Ich sage dir und ich verspreche dir, ich werde handeln. Ich werde eingreifen. Ich werde die Situation verändern. Schreib es auf, denk daran und dann warte. Halt es aus. Und wir möchten vielleicht antworten, das kann ich nicht. Und da sagt Gott, der Redliche, der Gerechte wird durch seine Treue leben. Worum geht es? Das ist die Frage. Wenn wir das jetzt so hören, wenn wir das jetzt so wissen, wenn wir merken, ja, wenn Gott etwas zusagt, wenn Gott etwas vorbereitet, wenn Gott eine Wende herbeiführt, wenn Gott wirklich etwas tut, was fundamental anderes einleiten soll, wenn Gott sein Volk Israel retten will, ja wann, was sollen wir denn bis dahin machen? Und Gott antwortet damals, wie heute würden wir wahrscheinlich vermuten, genau dasselbe. Vertrau mir. Bleib mir treu. Glaube, würden wir heute sagen. Vertrau mir, dass ich die Fäden in der Hand habe. Vertrau mir, dass ich die Geschicke in der Hand habe. Vertrau mir, dass mir die Kontrolle über diese Welt, so verrückt sie sich zurzeit gebärdet, ich habe sie nicht aufgegeben. Ich bin der Herr der Zeit. Vertrau mir. Ich habe die Fäden in der Hand. Vertrau mir, ich habe dein persönliches Leben in der Hand. Vertrau mir. Und so mancher, der Gott vertraut hat, ist vielleicht mit diesem Vertrauen in den Tod gegangen. Aber er hat sein Vertrauen zu Gott hin nicht verraten. Er ist Gott treu geblieben und Gott antwortet dann, um seiner Treue zu mir, um seiner Redlichkeit zu mir, wegen seines Glaubens wird er auferstehen, werde ich ihn erwecken am jüngsten Tag. Wer Gott vertraut, geht nicht verloren. Gut, es kann gut sein, dass wir in unserer irdischen Existenz an der Stelle nicht sozusagen das Heil mit eigenen Augen sehen. Und doch, so mancher wird es vielleicht tun. Er wird es schauen. Aber das, was uns alle angeht, ist, dass wir vertrauen sollen. Dass wir gerufen sind, unser Vertrauen auf Gott zu setzen und nicht loszulassen, wenn es schwierig wird. Auch bei der Geburt Jesu, als Simeon sozusagen den kleinen Jesus bei der Darbringung in den Tempel in den Armen hält, sagt er, nun haben meine Augen dein Heil geschaut. Er hat sein ganzes Leben darauf gewartet. Jetzt, und dann heißt es nicht, jetzt war er bereit, in die Ewigkeit zu gehen. Er hat das Heil als Baby gesehen, nicht am Kreuz, nicht in der Auferstehung, nicht in der Ausgießung des Heiligen Geistes, in der Gründung der Kirche. All das hat er nicht gesehen. Er hat nur etwas von dem, was Gott vorbereitet hat, mit seinen Händen gespürt, gesehen mit seinen Augen, das war ihm genug. Das andere, das durfte werden, wie Gott es dann vorbereitet hatte. Er hatte seine Vision sozusagen, seinen Ruf für sein Leben erlebt und erfahren. Gott hat sich in Mose den Retter für sein Volk aus der Gefangenschaft, um es aus der Gefangenschaft zu führen, vorbereitet. Und dabei, erstaunlicherweise, geht Gott manchen Umweg mit. Gott verliert sein Ziel mit der Errettung des Volkes nicht aus den Augen. Auch nicht, als Mose die Nerven verliert und einen Aufseher erschlägt. Auch dann nicht. Gott bleibt dabei. Er verfolgt sein Ziel. Er will, dass sein Volk eines Tages in das gelobte Land kommt. Und er hält an diesem Mose fest. Ein kleines Geheimnis. Fast alle großen Leute, wenn ihr einmal schaut im Alten Testament, alle großen Personen im Alten Testament, die Führungsqualitäten im Reich Gottes mit seinem Volk eingenommen haben, haben einen Knick in ihrer Biografie. Der Mose, der einen Aufseher erschlug, fliehen musste und 40 Jahre in der Wüste sozusagen von Gott, ich hätte beinahe gesagt, im wahrsten Sinne des Wortes abgekocht wurde. Er musste ausschwitzen, er musste zur Ruhe kommen. Er musste ein Mann werden, wie er sich dann auch Gott quasi in dem Gespräch am Dornbusch sozusagen vorstellte, sende, wen du willst. Ich hab kein Selbstvertrauen mehr. Sende, wen du willst. Er wollte auch nicht reden. Sende, wen du willst. Gott besorgt ihm nachher den Aaron und es ist so ein wenig Humor im Leben oder in der Geschichte Gottes mit Mose, dass am Ende Mose dann doch wieder das Reden besorgt. Als er denn dann in der Situation war, wo es drauf ankam, da tat er es. David wird zum Mörder, als er seinen Ehebruch mit der Bathsheba versucht zu decken, indem er ihren Ehemann an die Front in einen Hinterhalt lockt und dort umbringen lässt. Alle großen Leute haben einen Knick. Paulus, der zuguckte, wie die ersten Christen getötet wurden bei Steinigungen und den sich dann Jesus holte. Fast alle großen Leute haben einen Knick. Petrus, der Jesus verriet, und den Jesus erst wieder durch die Frage, hast du mich lieb, zusammenbauen musste, um ihn dann zum tragenden Person in den ersten Jahren der Kirche zu machen. Alle großen Leute haben einen Knick. Und Gott gibt sie nie preis. Gott bleibt mit seiner Gnade bei den Menschen und bei seinem Plan über ihrem Leben. Gott vergibt und bringt zurecht. Und Gott schafft sich mit ihnen Menschen, in denen eines dann wachsen kann. Das ist interessant. Vertrauen und Glauben und Zuversicht. In all diesen Leuten mit ihren Brüchen kommt so eine Erfahrung hinein, ich brauche existenziell diesen Jesus. Ich brauche existenziell diesen gnädigen Gott. Ich brauche diesen Gott, der mich trägt, der mir vergibt, der mich an die Hand nimmt, der mich führt, der mich leitet. Und Gottes Weg mit diesen Menschen durch ihre persönliche Geschichte, Gottes Weg auch mit seinem Volk, ist darauf angelegt, dass dieses Volk im Vertrauen zu ihm wächst und dass dieses Volk sozusagen erkennt, wer Gott ist und wie Gott sich um dieses Volk kümmert und wie Gott dieses Volk führt und am Ende eben doch in dieses gelobte Land bringt, trotz aller Widerständigkeit des Volkes, trotz aller Schuld, trotz allen Versagens der Menschen auf diesem Weg, trotz des Umwegs nochmal 40 Jahre in der Wüste, trotz des Gerichtes, dass Gott die Wüstengeneration selbst nicht in das Land kommen lässt. Gott bleibt dabei. Ich bringe euch in das gelobte Land. Wenn nicht euch, dann eure Kinder. Ich stehe zu meinem Wort. Was kann uns das für die nächste Woche mal sagen, tun und helfen im Alltag? Vielleicht dürfen wir an dieser Stelle Mut fassen, indem wir uns vergegenwärtigen, dass Gott das, was er angefangen hat, zu Ende bringt. Dass Gott den Glauben, den er einmal an den Menschen angerührt hat und entstehen hat lassen, zum Ende bringt. Dass Gott Menschen zum Ziel führt. Dass Gott uns begleitet und uns sieht und uns nicht alleine lässt. Am Ende des Matthäus-Evangeliums lesen wir, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, sagt der Herr. Darum gehet hin, mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehret sie alles halten, was ich euch aufgetragen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Wir selber können nicht alle Geschicke der Welt bestimmen. Aber in diesem Leben, in dieser Welt dürfen wir uns bei allen Geschicken an die Hand Gottes stellen und die Hand Gottes ergreifen. Uns an ihn wenden, begründet an ihn wenden, weil er alle Macht hat. Weil er Dinge verändern kann. Weil er die Welt in ihrer Geschichte zum Ziel führen wird. Ob ich dabei nach rechts oder nach links einmal zu früh abgebogen bin, ist nicht ganz so entscheidend. Entscheidend ist, dass er mich nicht aus den Augen verliert. Und mich führt und mich tröstet und mir aufhilft und mich begleitet. Gott lädt uns ein, an dieser Stelle einmal neu unser Vertrauen zu ihm nicht wegzuwerfen, sondern zu fassen, unsere Hand in seine Hand zu legen und mit ihm zu gehen. Was wird aus diesem Kind? Stand über der Geburt dieses Mose. Und Gott hat damals schon gewusst, dass er diesen Mose nicht nur aus dem Wasser gezogen hat, sondern auch ein Stück aus dieser Menge des ganzen hebräischen Volkes herausgezogen hat, um ihn vorzubereiten für sich selbst als ein Werkzeug, als ein Retter für sein Volk. Aus diesem Kind, das in dem Schilf schwamm und vor sich hin dümpelte, wird einmal der, von dem es heißt, dass er ein Freund Gottes wurde. Dass Mose von Angesicht zu Angesicht mit Gott sprach, eine sehr persönliche Beziehung hatte. Gott verfolgt seine Ziele, auch durch die Geschichte der Zeit. Gott lässt uns nicht los, auch wenn wir Umwege gehen. Gott hat das Ziel im Blick und er will, dass wir bei ihm ankommen. Legen wir unsere Hand vertrauensvoll in seine und gehen wir mit ihm Schritt um Schritt auf das Ziel zu, das er für uns hat. Amen.